Die Musik ist aus. Jetzt, ich möchte Gottes Wort bringen. Heute spreche ich über die Ernte. Wir ernten immer das, was wir sehen. Also was du gesät hast in deinen jungen Jahren, das erntest du im Alter. So wie deine Jugend gewesen ist, was du da angestellt hast, was du da gemacht hast. Deshalb, ja, das ernten wir. Deshalb beten wir einmal in der Bibel, oder da betet ein Mann in der Bibel, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Was man falsch gemacht in der Jugend, wenn man nicht gelernt hat, wenn man Schule geschwänzt hat oder wenn man Dummheiten gemacht hat und so weiter, das rächt sich später im Leben. Was man sieht, das erntet man. Das ist ein uraltes, ewiges Gesetz Gottes. In 1. Mose Kapitel 8, Vers 22, da heißt es, solange die Erde steht oder besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also keine Klimaänderung. Nein, sowas ist hier gar nicht angesagt. Wenn wir das Wort Gottes annehmen und das Wort Gottes anwenden in unserem Leben, ist früh in unserem Leben, dann werden wir auch positive Dinge ernten. Deshalb, wie war deine Jugend? Wie hast du deine Jugend verbracht? Wie hast du zu Hause gelebt? Wie bist du zu Hause ausgezogen? Die großen Personalchefs großer Firmen, die erkundigen sich nicht, was du alles studiert hast, das interessiert dir gar nicht. Wie bist du aus dem Haus gegangen? Das ist das Allerwichtigste. Bist du mit Krach von zu Hause weggerannt, alles windgeschmissen, weggelaufen? Das gucken sie und darauf achten sie. So, was man in der Jugend gewesen ist, das wird man ja auch im Alter. Wenn man in der Jugend sparsam sein musste, wird man im Alter geizig. Ist man in der Jugend geschwätzig gewesen, sehr neugierig, hat man den Leuten die Würmer aus der Nase gezogen, dann wird man im Alter auch eine Schwatzbase. Also im Alter wird das alles viel, viel schlimmer. Das Leben ist so wie eine Kerbe, wenn du in einen Baum eine Kerbe reinschneidest. Wenn der Baum wächst und älter wird, dann wird die Kerbe immer größer und größer. Also, die Früchte des Wortes Gottes sind Verheißungen Gottes. Darüber werde ich heute sprechen. Jesaja Kapitel 55, Vers 10. Und da heißt es, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und sie bleiben nicht ohne Wirkung. Das ganze Leben bleibt nicht ohne Wirkung. Egal was das Leben ist, was das Leben gewesen ist. Sie tränken die Erde, heißt es hier weiter, und sie machen sie fruchtbar. Und alles sprießt und wächst. Und so bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat. Und genügend Brot zum Essen. Beides, Aussaat und Brot zum Essen. Genauso ist mein Wort, sagt der Herr. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will und führt das aus, wozu ich es aufgetragen habe. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Gottes Wort, die Saat unseres Lebens, die Taten unseres Lebens bleiben nicht ohne Wirkung. Wir müssen für alles büßen. Mehr oder weniger, kannst denken, was du willst. Also was man sich einbraucht, das muss man auch auslöffeln, früher oder später. In Lukas Kapitel 6, Vers 38 sagt Jesus, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles und gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn eben nach dem Maß, wie ihr messt, nach dem Maß wird auch euch gemessen werden. Also das sind die Gesetze Gottes, an denen kommt keiner vorbei. Auch wenn wir erlöst sind, wir müssen büßen. Wenn jemand Alkoholiker war und seine Leber kaputt gemacht hat, dann kann er Gott um Gnade bitten. Lieber Gott, heil mich, berühre mich, hilf mir, dass meine Leber gesund wird oder so. Aber der liebe Gott ist nicht verpflichtet zu heilen. Er ist nur da, um unsere Seele zu retten, uns ewiges Leben zu geben. Aber wir ernten immer das, wie wir gelebt haben. Wenn wir liederlich gelebt haben, wir werden, ja, am Ende unseres Lebens liederliches Zeug ernten. Da heißt es, gib und es wird dir gegeben. Das, was du machst, was du anstellst und so weiter, wenn du was Gutes ernten möchtest, fang an, Gutes zu sehen, guten Samen zu sehen. Als wir in Litauen mal waren, das war ein schlechtes Jahr irgendwo, in den 50er Jahren, und dann haben viele Bauern, also Landwirte bei uns, unsere Nachbarn, Kartoffelschalen in die Erde gesteckt. Und dann haben sie sich gewundert, dass die Ernte so mickrig war. Mein Vater hat gesagt, von nichts kommt nichts. Man muss schon einen guten Samen in die Erde legen, dann wird man auch gutes ernten, nicht nur Kartoffelschalen. Also die dachten, die Kartoffeln essen wir und die Schalen legen wir dann in die Erde. Aber die haben eine ganz mickrige Ernte gehabt. Und in der Bibel heißt es immer wieder, man soll auf das Saatgut achten. Das Saatgut ist so wichtig, was wir aussehen. In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 bis 15, da heißt es, denk daran, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Also Kartoffelschalen, wenn du Kartoffelschalen siehst, du wirst Kartoffelschalen auch ernten. Wunder dich nicht. So, wenn wir im Segen sehen, wird man auch Segen ernten. Jeder gebe, wie es in seinem Herzen ist, wie er sich vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben zum Überfluss bringen, so dass wir allezeit immer das Nötigste haben, ausreichend zur Verfügung, was wir brauchen und uns fehlt. Aber wir sollten nicht kärglich sehen. Ich will heute nicht über das Geben sprechen, aber grundsätzlich, was wir tun, das kommt wieder zurück. Wie wir in den Wald hineinrufen, so halt es auch wieder raus. Und hier heißt es, wenn wir reichlich sehen, wir werden genug haben. Wir werden, wenn wir kärglich sehen, wir werden auch eine kärgliche Ernte ernten. Also teile aus und gib es in Gerechtigkeit, in Übereinstimmung deines Herzens, und das wird Bestand haben. Wir sollen also Frucht bringen, und Gott möge uns helfen, Frucht zu bringen, wie auch immer, dass wir Frucht haben und gute Frucht haben. Also das, was du siehst, das wirst du ernten. Das ist meine Botschaft. Dann kommst du nicht vorbei. Selbst wenn du 10-mal Christ bist, denke nicht, dass der liebe Gott seine Gesetze überspringt. Hier hat er gesagt, solange Himmel und Erde besteht, solange Sommer und Winter gibt, solange wird es Ernte geben. Also Gott durchbricht diese Gesetze nicht. Nur nebenbei. Wir können den Segen Gottes nicht kaufen oder verdienen, aber wir können sehen, das, was Gott uns gab, uns in diesen Überfluss weitergeben. Der Segen vermehrt sich durch die Saat. Wir in Zeiten der Not seht, der wird mit Freuden ernten. Also gerade jetzt in dieser Notzeit, wo alles so karg ist, wo alles so auf Sparflamme läuft, mach was Gutes, was Interessantes, was versuche eine Lücke zu finden in deinem Leben, und du wirst erstaunt sein. Gib dem Samen eine Möglichkeit, dass er sich entwickelt und entfaltet. Gott, der den Samen für die Aussaat und Brot zur Nahrung gibt, wird euch reichlich geben, heißt es in der Bibel, wenn wir das tun. In Zeiten der Not sehen, nicht knausern. Gerade wenn es alles knapp ist. Ich denke nur an die Witwe in Sarepta. Diese Witwe, ja, sie hat ihre Henkersmahlzeit zubereitet. Die wollte sterben. Und dann kommt der Prophet Elia vorbei. Weible, was machst du da? Sagt die, das haben wir Holz, wir wollen noch letzten Kuchen backen. Und dann wollen wir sterben. Dann sagt er, schön backen Kuchen, aber bring mir zuerst einen Kuchen. Die muss ich zuerst geben, um etwas nehmen zu können. Und auch du musst zuerst mal lernen, zuerst mal zu geben, nicht nur so zu verlangen und zu fordern, ihr müsst mir helfen. Nein, gib zuerst mal in deiner Not, in deiner Enge, in deine mickrige Situation, und dann wird Gott reichlich geben. Und wir sollen anfangen zu geben. Jeder mit der Gabe, was er bekommen hat, was Gott ihm gegeben hat. Du musst nicht dich verausgaben, zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, um geben zu können. Nein, das Wenige, das du hast, das Schärflein der Witwe. Und die wurde gelobt, diese Witwe, weil sie das Wenige einfach weitergegeben hat. Wir sollen den Dienst erfüllen und nicht mit leeren Händen vor Gott kommen, steht einmal in der Bibel. Also wenn wir zu dem Herrn gehen, zum Beten, wenn wir von Gott was haben wollen, wir müssen zuerst was geben. Ich hatte mal einen amerikanischen Heilungsevangelisten, weil bei mir Heilbronn gab. Amerikaner sind ein bisschen komisch, Gott möge sie segnen. Und dieser Evangelist, da kam jemand nach vorne, um Heilung zu bitten, wollte von Gott Heilung haben. Und dann kommt er nach vorne zum Gebet, dann fragt er, und was bringst du mir mit? Ich soll für dich beten. Und dann, das werde ich nie vergessen, das war so ein markantes Beispiel. Du sollst, wenn du von Gott was erwartest, nicht mit leeren Händen kommen. Dann sagt er ja, was machst du sonst beruflich? Das hat er das und das erzählt. Dann hat er gesagt, komm morgen Abend wieder zu mir und bring eine Weinflasche mit. Komm nicht mit leeren Händen zu mir. Und tatsächlich hat er am nächsten Abend eine Weinflasche mitgebracht und dem Evangelisten gegeben und gesagt, so, jetzt bete ich für dich. Ich brauche nicht die Weinflasche. Aber Gott will zuerst mal sehen, bist du bereit, was zu geben? Bist du bereit, was zu tun? Und dann kannst du etwas von Gott erwarten. Viele Leute sind gar nicht bereit, was zu tun. Sie denken, der liebe Gott muss ihnen helfen und der liebe Gott muss ihnen beistehen. Ich denke auch immer wieder, wenn ich Seelsorge habe, ich versuche diese Leute immer wieder in der Seelsorge etwas zu fordern, etwas zu verlangen. Lass uns niederknien. Wenn diese Menschen sich nicht niederknien wollen, dann bin ich auch nicht bereit zu beten. Der nicht sollte beten und der kniet sich nicht mal hin. Also ich erwarte von Leuten, wenn sie von Gott was haben wollen, das erwartet Gott auch von mir, dann muss ich zuerst mal was bringen. Komm nicht mit leeren Händen zu Gott. So, unser Dienst wird vielfältig, wenn wir einfach aussehen. Du siehst ja, steckst eine Kartoffel in die Erde und wie viele Kartoffeln wachsen da noch anschließend? Ich habe in Nürtingen einen Hausbibelkreis gehabt, das ist bei Stuttgart, und da waren nur 3 oder 4 ältere Schwestern, also die kurz vorm Sterben fast, also Senioren, und wir haben gebetet und plötzlich gibt Gott mir in diesem Bibelkreis eine Vision, ich sehe ein Kartoffelfeld, leg, steck, ein paar alte Kartoffeln in die Erde und du wirst neue Kartoffeln ernten. Und das haben wir dort gemacht. Diese Schwestern haben sich dann ein Gebetsanliegen gemacht. Lieber Gott, der Pastor Matthäus hat in Stuttgart eine Teestube. Wir möchten in Nürtingen auch eine Teestube haben. Und da haben sie vielleicht ein halbes Jahr gebetet und Gott angefleht, lieber Gott, schick uns irgendwas, dass bei uns was passiert. Und dergleichen. Da bekehrt sich bei mir ein Erzkommunist in der Teestube in Stuttgart. Das kommt zum Heiland und dann frage ich, wo kommst du her? Sagt er, aus Nürtingen. Und dann habe ich diesen Mann ein bisschen geschult, ein bisschen ermutigt, er sollte Gott dienen. Er wurde getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann ist er nach Nürtingen, nach Hause wieder gegangen, wo er herkommt. Und dann hat er in der Stadt hat er sich die Halle gemietet. Ich habe ihn unterstützt. Und da ist eine kleine Gemeinde entstanden, in Nürtingen bei Stuttgart. Das ist, steckt ein paar alte Kartoffeln in der Erde und es neue Kartoffeln. Nur nebenbei, du erntest, was du siehst und was du erwartest. Es geht nach unserer Erwartung. Wer nichts im Gebet erwartet, der wird auch nichts bekommen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Das haben wir auch gestern betrachtet kurz. Deshalb ist es so wichtig, erwarte etwas. Der Bauer erwartet auch, wenn er seine Saat ausstreut, er erwartet, dass im Herbst was zu ernten gibt. Wir haben ja vor kurzem auch erst Erntedankfest gehabt. Von nichts kommt nichts. Also wir müssen etwas tun. Jesus lehrte die Jünger zu geben und das zu tun, was sie können, nicht was sie nicht können. So wie du gibst, so wirst du auch wieder zurückbekommen. Gibst du kärglich, wirst du kärglich bekommen. Sei großzügig. Deshalb, ich kann gar nicht genug die Menschen ermutigen, großzügig zu sein. Zurzeit, nur nebenbei, ich will nur einflechten, weißt du, wir machen unsere Internetpredigten über Internet und so weiter. Und ich bin so froh, dass ich schon sehr früh angefangen habe, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland einfach auf verschiedene Pressedienste zu werben. Und ich werbe wahnsinnig fast. Ich weiß, dass manche Leute sich sogar aufregen und mir immer wieder schreiben, hören Sie doch auf damit. Also Berliner Predigten viermal in der Woche. Und jetzt wird in der Schweiz, werden die Gottesdienste gesperrt wegen Corona. Nur noch 10 Leute dürfen zusammenkommen und es dürfen fast in ganz Schweiz keine Gottesdienste stattfinden. Und ich bin so froh, dass ich das vor Jahren angefangen habe und dass ich in der Schweiz eingeführt bin und dass die Leute meine Predigten hören in der Schweiz. Ich habe Hunderte, wenn nicht Tausende von Freunden in der Schweiz, die meine Predigten hören. Als wir mal vor Jahren gehackt worden sind hier auf meinem Server, da hat ein lieber Bruder in der Schweiz all die Predigten runtergeladen, für sich runterkopiert auf CDs und er hat uns geholfen, dass wir wieder unser Homepage wieder füllen können mit CDs. Wie gesagt, Leute laden sogar die Predigten runter und diese Predigten werden sogar auf der Alm gehört. Stell dir mal vor, so hoch kann ich gar nicht mehr steigen. Auf der Alm oder irgendwo da bei Heiden, Rorschach da hinten, die werden die Predigten gehört und die Leute unterstützen uns auch aus der Schweiz finanziell. Ich bin Gott dankbar, dass wir nicht nur missionieren und geben und geben und geben, sondern dass die Leute uns auch unterstützen. Das ist Saat und Ernte. Wir müssen zuerst aussehen, zuerst ausstreuen, zuerst dienen. Und ich bin so froh, dass wir das alles schon rechtzeitig gemacht haben, dass wir angefangen haben, die Predigten ins Internet zu setzen und zu werben. Also von nichts kommt nichts, ohne Werbung kommt nichts. Da kannst du viel predigen, kannst du viel Gottesdienste halten. Die Leute müssen auch erreicht werden. So, wir werben, wir tun das, was wir können und Gott muss das Gedeihen und Wachstum geben. Es kommt nichts von ungefähr. Wenn Gott nicht seinen Segen gibt, ist alles vergeblich. Wo Gott das Haus nicht baut, bauen alle Arbeiter umsonst. Gibt und es wird euch gegeben. Ich bin so Gott dankbar, dass wir das gemacht haben. In Österreich wird ebenfalls überall die Predigen gehört. Und ja, ich bin so Gott dankbar für diese Arbeit. Es sieht klein aus, es wird in Schwachheit gesehen. Und die Bibel sagt, es wird auferstehen in Kraft, in Schwachheit. Ich muss mich gar nicht groß anstrengen. Ich diene, ich mache das, was ich kann. Und Gott gibt das Wachstum und Gedeihen. Er wird, so hat Jesus hier gesagt, es wird ein gerüttelt und gedrücktes und überfließendes Maß einem im Schoß gegeben. Und so wie wir messen, so werden wir auch gemessen. Wenn du knausrig bist, geizhalsig bist, wenn du kleinkariert bist, da wirst du auch nur kleinkariertes Zeug ernten. Sei großzügig, gib und es wird dir gegeben werden. Lass das Wort Gottes laufen, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und ich bin auch dem Herrn so dankbar, dass wir zurzeit auch, ich will das nur nebenbei sagen, zurzeit auch die indischen Geschwister unterstützen dürfen. Ja, seit Corona, da ist fast jeden Monat schicke ich einige hundert Euro den Leuten, damit sie einige Familien in der Gemeinde ernähren können für ein paar 100 Euro, da können Sie 100 Personen ernähren, einen Monat lang, das können wir hier nicht, wenn wir Nahrungsmittel runterschicken würden. So, ich schicke, ja, diese Woche habe ich auch wieder 500 Euro runtergeschickt nach Chennai, dass die Geschwister ernährt werden von dieser Gemeinde. Und so, ich bin dankbar, dass wir sehen dürfen, vielleicht brauche ich eines Tages Hilfe aus Indien oder was weiß ich, von China oder was, oder irgendeinem anderen Land, wo ich die Leute unterstütze. In der Bibel heißt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Zu gegebener Zeit. Jetzt brauche ich vielleicht das nicht, aber später werde ich das vielleicht brauchen und ich werde dankbar sein. Und das Schöne dabei ist, diese Geschwister schreiben, wir beten für euch hier in Berlin, für diese Gemeinde, wir beten und segnen euch, habt langes Leben, lasst euch gut gehen. Und dergleichen, die beten für uns. Wir helfen ihnen, wir dienen ihnen und die beten und beten für uns. Und das, sie geben ein Feedback zurück und das ist mir viel wert, als irgendwie nur das Geld zu horten, zu sammeln. Ich will kein Geld sammeln, ich will einfach nur das Geld arbeiten lassen. Das Saatgut einfach in die Erde ausstreuen und ich will ernten durch die Gnade Gottes. So, gebt und es wird euch gegeben, ein gerüttelt und geschüttelt und ein überfließendes Maß. Hier teilt Jesus eines der größten Prinzipien des Reiches Gottes mit. Also wenn wir geben, es wird uns wiedergegeben. Ich mache euch Mut, wenn auch nur wenig ist, auch wenn es gar nichts ist. Verstehst du, was ist das für so viele, fragen wir manchmal, was wir geben können. Denk an den Buben mit den 5 Brötchen und 2 Fischlein. Verstehst du, was war das für so viele Leute? Und da sind Tausende satt geworden. Mindestens 15.000 Leute und da blieben noch 12 Körbe übrig. Wenn du die Sache dem Heiland in die Hände legst und nicht mehr kontrollierst und sagst, mir ist es egal, was dabei rauskommt. Diese 5 Brötchen, der Heiland brach sie, verteilte sie und die Menschen wurden satt. Und für den Jungen blieben noch 12 Körbe übrig. Da kommt er nach Hause und sagt, Mama, schau, was der Heiland mit mir gemacht hat. So auch wir geben das bisschen, was wir haben, einfach weiter unseren Geschwistern und Freunden in Indien oder wir machen Werbung hier im Internet, im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Und Gott wird es uns zurückgeben. Wir rechnen nicht mit Zahlen und ich habe eines gelernt in meinem Leben, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Wie viel wir auf diese Waage bringen, das Ziel ist menschlich. Wie viele Leute waren im Gottesdienst? Wie viele Leute haben sich bekehrt? Wie viele Leute sind geheilt worden? Das weiß ich gar nicht. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich werde es in der Ewigkeit erfahren. Und die werden sagen, sind Sie nicht der Pastor Matthäus? Sie haben im Internet die und die Predigt gehalten. So wie jetzt hier, ein paar Tage, so 14 Tage bis 3 Wochen zurück, da ruft mich hier jemand aus Litauen. Ich habe deine Predigt gehört. Ich bin angesprochen worden, so und so weiter. Wie können wir in Kontakt miteinander stehen? Ein Bildhauer, ein Künstler. Und dergleichen. Und wir haben miteinander geredet, der hat in Deutsch gehört. Ich bin erstaunt, wo überall Deutsche sich verstreut haben. Auf der ganzen Welt gibt es überall Deutsche. Und wir dürfen das Evangelium predigen. Und das Evangelium kommt nicht mehr zurück. Oder wie vor Jahren es der Fall war, da schreibt mir jemand, ich aus Mauritius, das ist irgendwo im Indischen Ozean, ich höre schon 4 Jahre ihre Predigten. Und das habe ich gar nicht gewusst, dass er das hört. Das merke ich gar nicht. Ich merke nur, dass so und so viele Leute uns einschalten und dass über 1000 oder 1700 Leute jeden Tag uns hören und so weiter. Diese Predigt, was ich hier euch erzähle, das hören Tausende und Abertausende. Das gibt im Jahr fast 1 Million. Wir erreichen ein großes Publikum in aller Schwachheit. Es wird in Schwachheit gesehen und es wird in Kraft auferstehen. Gib, was wir sehen, das werden wir ernten und zwar nicht nur jetzt. Wenn ich jetzt das ernte, dann habe ich alles, meinen Lohn verpasst. Ich sehe und ich arbeite für die Ewigkeit. Dort möchte ich ernten. In der Bibel heißt es, wenn wir unseren Dank jetzt hier bekommen, dann ist unser Dank dahin, unser Lob dahin. Aber wenn wir für die Ewigkeit leben, für die Ewigkeit arbeiten, wenn uns der Heiland dankt und dann die Menschen uns in der Ewigkeit einmal danken werden, das lohnt sich. Das lohnt sich. In der Ewigkeit, da kriegen wir ein gerüttelt und ein gedrücktes Maß an Segen Gottes. Mein Wort kommt nicht leer zurück, habe ich gelesen hier. Wenn wir anfangen, das Wort Gottes auszustreuen, und das Wort Gottes, was ist das? Dass wir auch gute Taten bringen, Menschen dabei ermutigen, Menschen auf die Schulter klopfen und sagen, mach weiter, zeige Trost, der Herr ist da, reg dich nicht so auf, komm runter, das ist nichts. Das sind keine gewaltigen Worte, aber wir dürfen das in aller Schwachheit geben, die Liebe und die Güter des Herrn weiter verbreiten. Gott hat uns angenommen in Liebe, in Güte und Barmherzigkeit und wir geben das einfach weiter. Same ist nichts anderes, das, was du bist, lass es in die Erde fallen. Und die Bibel sagt, das Weizenkorn kann nur Frucht bringen, kann nur etwas Bleibendes bewirken, wenn es in die Erde fällt und stirbt. Das ist das Weizenkorn. Wenn wir nicht sterben, nicht uns aufgeben, uns nicht aufopfern, uns nicht verzehren, dann wird es keine neuen Nachkommen geben, keine neuen Samen geben. Und deshalb sagt die Bibel, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und plötzlich, eine Kartoffel steckst in die Erde und 18 Kartoffeln erntest du, manchmal sogar mehr, je nachdem, wie die Erde fruchtbar ist. Wenn wir nicht nur reden, sondern ja auch tun und Täter des Wortes werden, wir bringen Frucht. Und das ist, was der Heiland will. Der Heiland sucht Frucht und nicht nur Sprüche, nicht nur Theorie und nicht nur irgendwie Blabla. Erst wenn wir ja, uns hingeben, uns aufopfern, uns verzehren, leidenschaftlich werden, ja, wir leiden, wir sterben. Die alte Kartoffel, diese Saatkartoffel, die verfault am Schluss, die ist ranzig, die kannst du nicht mehr essen. Aber die neuen Kartoffeln, das was Neues ist, und deshalb, ich bin so manchmal erstaunt, auch in meinem persönlichen Leben, wo ich Gott gedient habe, ich diene und ja, denke ich, was kommt da unterm Strich raus? Und dann, ich komme eines Abends nach Hause, will ein bisschen Musik hören, schalte meinen Fernseher ein und da ist ein Jazzmusik, Konzert und so weiter. Und dann moderiert einer und denke ich, den kenne ich. Das war Ralf Schumann, auch ein Olympiasieger, Goldmedaillengewinner. Und der macht jetzt Moderator für eine Musiksendung. Und dann sagt er, also ich möchte eines sagen, ich liebe meine Frau ganz besonders, ich liebe die Musik, die Jazzmusik, aber ich liebe jemand ganz besonders. Und dann sagt er, möchten Sie wissen, was das ist? Jesus. Verstehst du? Und das von Millionen Leute, die zuhören, ich liebe Jesus, bekennen sich zu Jesus. Ich kann das alles gar nicht vielleicht machen, aber das macht jemand anders an meiner Stelle. Das sind die jungen Kartoffeln. Ich kann an viele Stellen gar nicht mehr hingehen. Oder ja, ich könnte hingehen, aber da gehen andere. Ich habe mal ein Bedürfnis gehabt, ich habe irgendwo als junger Pastor einen Wunsch gehabt, ich möchte in ein Gebiet gehen, in ein Land gehen, wo noch das Evangelium nicht gepredigt wird, wo das Evangelium sogar verboten ist zu predigen. Also ein weißer Fleck auf dieser Landkarte. Und dann habe ich einen Fleck ausfindig gemacht, das war Nepal damals, im Himalaya-Gebirge. Und habe gebetet, lieber Gott, ich möchte gerne nach Nepal gehen. Ich mag erstmal die Berge, aber dann auch die ganze Gegend und die Umwelt. Ich möchte nach Nepal gehen. Ich bin noch nie nach Nepal gekommen. Ich bin vielleicht 500 Kilometer vor Nepal gewesen. In Indien, als ich mal dort war, aber ich war noch nicht in Nepal. Und dann habe ich damals gebetet. Und was ist passiert? Bei uns in der Teestube in Stuttgart bekehrt sich ein junger Mann. Wolfgang hieß er. Er kam aus Österreich und hat sich bekehrt. Wurde morgens um 6 Uhr kommen wir aus der Gebetsnacht raus. Und wird er getauft im Ebnissee damals bei Schorndorf und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und geht wieder zurück nach, glaube ich, Graz oder Linz, also auf jeden Fall in eine der österreichischen Städte. Und weißt du, was von dem geworden ist? Er ist heute noch Missionar in Nepal mit seiner Frau. Als Ingenieur arbeitet er dort. Seine Frau ist Englischlehrerin, Musiklehrerin auch. Und die beiden haben so mit einem Hausgeist angefangen. Und ich kriege immer wieder mal Post aus Nepal, was dort alles passiert. Und Gott hat Erweckung gewirkt. In all den Jahren hat immer Gott einzelne Menschen errettet. Ich glaube, Buddhisten sind es oder Hindus. Auf jeden Fall, die sind zum Glauben gekommen und sind fleißige Menschen, die beten. So, die Sache geht weiter. Ein paar Kartoffeln, steck ein paar Kartoffeln in die Erde, streu diesen Samen, arbeite für den Herrn, rechne nicht so viel. Was kommt dabei raus? Sehe, sei großzügig beim Sehen. Da fällt etwas auf dem Weg, etwas wird von Vögeln weggepickt, etwas kommt unter den Dornen, etwas vielleicht kommt auf dem steinigen Boden, aber etwas fällt am guten Land. Es bleibt was übrig. Wir sollen sehen und wir sollen uns nicht aufgeben. Streut den guten Samen aus. Ich habe euch schon die Geschichte mal erzählt hier. Ein Bibelhändler aus der Schweiz verkauft Bibeln und ist in einem Zugabteil und geht von Abteil zu Abteil und sagt, möchten Sie nicht eine Bibel kaufen? Und da sitzt ein reicher Geschäftsmann, ein Gottesleugner und sagt, was, wie viele Bibeln haben Sie da? Ich kaufe Ihnen alle ab. Hat alle abgekauft und hat Fenster runtergedreht und rausgeschmissen. Und dieser Bruder ist fast zusammengebrochen. Er sagt, lieber Gott, guck mal, dein teures Wort hat er zum Fenster rausgeschmissen. Nach vielen, und er hat gesagt, lieber Gott, guck mal, ich diene dir fast umsonst. Ist das das Ergebnis meines Lebens, dass der meine Bibeln zum Fenster rausschmeißt? Und dann ist in seiner Stadt, in Genf damals, ein junger Evangelist, der predigt ein dynamischer Evangelist, die ganze Stadt spricht davon, da musst du auch hingehen und hören, der ist ja ein bisschen verkommen, ein bisschen wild geworden, älter geworden, kränker geworden, gebrechlicher geworden, da geht er hin, stellt sich hinten an der Tür und dann hört er, was der junge Evangelist erzählt und sagt, ich möchte einmal Gott danken, dem Mann, der, also ich wollte mir das Leben nehmen und ich lag da auf dem Bahnzug, das Eisenbahn auf den Schienen, ich lag und ich wollte mein Leben nehmen und ich lag so und dann gucke ich runter über die Böschung, da sehe ich einen Koffer und das hat mich so interessiert, was im Koffer drin ist und stell mir vor, was da drin war, da war ein ganzer Koffer voller Bibeln und ich habe dann eine Bibel gelesen, habe mich bekehrt und ist dann auch der Begründer einer Bibelgesellschaft geworden in der Schweiz, später dieser junge Mann, verstehst, so arbeitet Gott. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich, Brüder und Schwestern. Deshalb ich ermutige, wenn Gott dir einen Auftrag schenkt, auch wenn du hinterher entmutigt bist, es war wieder nichts. Guck mal, dann meine Bibel gekauft und zum Fenster rausgeschmissen. Aber du siehst, was dann durch einen einzigen Mann nachher geworden ist, er predigt und erreicht Massen, was der Bruder nie und nimmer erreichen hätte können. Die Ernte kommt, die Ernte ist noch nicht vorbei. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte der Arbeiter. Den Herrn der Ernte. Es ist nicht unsere Ernte, es ist Gottes Ernte, an der wir arbeiten sollen. Und wir sollen bitten, Herr, lieber Gott, schicke Arbeiter für deine Ernte. Jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, da sind die Arbeiter Gottes rar geworden. Die wissen selbst nicht mehr, wie sie weiterleben sollen. Da gibt es so viele Herausforderungen. Bitte den Herrn um Arbeiter für seine Ernte, nicht für die Ernte der Kirche, nicht für die Ernte der Gemeinde oder was weiß ich, für irgendeine Ernte eines Menschen oder finanzielle Ernte. Nein, bitte Gott den Arbeiter für seine Ernte. Das ist so, wieder so wie dieser Alexander da sich bekehrt und dann anfängt zu predigen und Bibeln ja, verbreitet. Der hat sich selber als Bürde sich genommen, ich möchte Bibeln verbreiten. Der Mann hat mir Koffer Bibel zu den Füßen gelegt und dann kam dieses Gespräch und sagte, Bruder, wo war das? An welcher Stelle war das? Wo war das? Und dann kam es raus und sagt, stell mir vor, hier bin ich zusammengebrochen. Hier habe ich meinen Dienst quittiert. Hier habe ich meine Arbeit für Gott aufgegeben. Aber jetzt bist du dran, dieser Fackelträger. Jetzt rennst du. Ich habe es aufgegeben. Und vielleicht gibst du irgendwo auf und sagst, ich bin fertig, bin erledigt. Und dann nimmt jemand die Stafettenlauf läuft weiter und trägt weiter die Fackeln. Das fürs Reich Gottes. Bittet den Herrn der Ernte für die Arbeiter. Ja, ich möchte dich ermutigen. Wir sind erlöst, Gottes Werke zu tun. Und ich werde nicht erlöst durch gute Werke, aber ich bin erlöst worden, damit ich gute Werke tue. Egal was es ist, was der Herr für seine Ernte hat. Auch wenn ich vielleicht nur diese Ehren wie die Ruth aufsammle, die Schnitter liegen gelassen haben. Aber was ist das für so viele? Was ist das dir? Die Schnitter liegen lassen und so weiter. Aber du wirst sehen, was dann übrig bleibt am Schluss. Was übrig bleibt für das Reich Gottes, die anderen Schnitter, das ganze Korn ist aufgegessen worden, was der Boas da geerntet hat. Aber das, was die Ruth gemacht hat, das ist bis heute geblieben. Ruth ist die Großmutter von David geworden und sogar von Jesus, die Urgroßmutter. Das ist alles in dieser Linie, diese Moabiterin, die einfach gedient hat, Ehren gesammelt hat, die Ernte eingebracht hat. Es gibt Leute, die müssen sehen und es gibt Leute, die müssen ernten. Und beide sind wichtig. Du bist vielleicht ein guter Mensch, aber Gott hat dich erlöst und so weiter, nicht nur gut zu sein, sondern dass du die Liebe Gottes weitergibst, die Barmherzigkeit Gottes weiterverkündigst. Du bist erlöst durch die Gnade Gottes. Tu die Dinge, die Jesus dich gelehrt hat, was er dich so im Kleinen gelehrt hat. Was ihr dem Geringsten einen getan habt, das habt ihr mir getan. Er hat uns vorgemacht, folgt seinem Beispiel, lebe in seinem Geist und in seinem Sinn, das, was er durch seinen Heiligen Geist dich inspiriert hat. Tu die Dinge, die Gott dir gesagt hat, zu tun, auch wenn sie Kleinigkeiten sind. Und das ist der Same, das ist das Saatgut, das wir ausstreuen sollen. Und das werden wir ernten. Was hast du getan? Was hast du getan für mich, sagt der Herr Jesus. Nicht, was du für dich getan hast. Ja, dass ich gesund bleibe, dass ich lange lebe. Das ist gar nicht wichtig. Lieber lebst du kurz, aber du lebst für die Ewigkeit. Du erreichst etwas für die Ewigkeit. Das ist viel, viel wichtiger. Die meisten Leute leben nur für sich selbst, damit sie so recht und schlecht durchkommen. Nein, wir sollen für die Ewigkeit leben und Schätze sammeln, die im Himmel sind, die bei Gott sind. Was nützt es, wenn du hier dein Kornhaus voll hast und deine Ewigkeit leer bleibt? Du verhungerst dort. Man kann den Leuten oft nicht helfen, weil sie nicht gehorchen. Viele Menschen sind Rebellen, aber du solltest das tun, was du kannst. Und vielleicht findest du irgendjemand, dem du wirklich helfen kannst. Viele Menschen sind Besserwisser, die wollen den lieben Gott belehren, wie er die Welt zu gestalten hat und wie er das machen muss und jedes machen muss. Und sie bilden sich so viel ein, als wären sie der liebe Gott. Und sie wollen den lieben Gott aufklären. Lass dich nicht stören von deinen Kritikern oder die Besserwisser oder ja, die unfruchtbar sind. Halte dich lieber an den fruchtbaren Menschen, die Frucht bringen. Die befruchten dich wieder, die inspirieren dich. Menschen, die fruchtbar sind. Gott zwingt sich niemand auf, er hat uns allen freien Willen gegeben, dem verlorenen Sohn auch. Du kannst machen, was du willst. Und da kommt der Verlorene nach Hause. Und diese Geschichte ist eine inspirierende Geschichte. Ich habe über Wochen und Monate über diese Geschichte mal in einer Zeltmission gepredigt. Und dass die Leute gesagt haben, hat er nichts anderes zu predigen? Findet er keine andere Bibelstelle? In dieser Geschichte steckt so viel drin. Lass mich aufmachen, ich will zu meinem Vater gehen und zu meinem Vater sagen, Papa, vergib mir. Gott ist zuerst einmal, ich will auch eine Wahrheit sagen, Gott ist zuerst mal nicht auf uns angewiesen. Er geht nicht unter, wenn wir nicht mitmachen. Aber wie schön wäre, wenn Gott dich finden kann und doch Gott dich doch gebrauchen kann. Wir brauchen Gott. Gott braucht uns nicht, in aller Liebe. Wir brauchen Gott, er braucht uns nicht. Er hat so Tausende und Milliarden von Engeln, die dienen, die springen um ihn rum. Und das Menschlein soll sich nichts einbilden, dass er was Besonderes wäre. Er ist nur Wurm und nur Staubkorn. Aber wie gut, wenn wir gesegnet sind, gesegnet von Gott, eine reiche Ernte. Wir singen ein Lied, in einem Lied, früher haben wir das gesungen, heute singt man das nicht mehr, das ist so altmodisch für manche Leute. Da steht es, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen, kann ich keine einzige Gabe bringen, keine einzige Seele. Ja, es geht um Seelenrettung. Muss ich mit leeren Händen stehen, wenn ich vor Gott stehe? Willst du in den Himmel gehen mit leeren Händen? Verstehst du schon, wenn der Evangelist sagt, bring mir was mit, wenn du von mir, von Gott was haben willst? Und wir sollten Gott was mitbringen. Eine einzige Gabe, eine einzige Seele, egal wer das ist. Vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht aus deiner Nachbarschaft, von wo auch immer. Muss ich gehen mit leeren Händen? Kann ich keine einzige Gabe bringen? Bete. Lass es ein Anliegen in deinem Herzen sein. Ich will Seelen für Jesus gewinnen. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert wie alles Gold und Silber dieser Welt. Denk drüber nach. Wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, mit gesegneten Menschen zusammenarbeiten und Gott uns unterwerfen und Gott unser Partner ist, wir werden etwas erreichen, auch wenn es wenig ist. So wie dieser eine Mann in der Schweiz, dass er sagt, Gott, was war mein Leben? Der kauft den ganzen Koffer Bibeln ab und wirft zum Fenster raus und dann gründet der den Koffer findet, eine Bibelgesellschaft. Stell dir mal sowas vor. Wie viele Menschen war er ein Segen? Tausenden. Tausend. Wir sind erst gesegnet, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten und Gott handelt anders, als wir denken, dann musst du zuerst mal sterben. Sterben, ja. Aber das ist nicht angenehm. Wer will schon sterben? Wir haben in Frankfurt-Oder mal evangelisiert. Wir haben Leute auf der Straße eingeladen und ein Bruder hat es eingeladen und fragt diese Person, darf ich sie einladen zu Gott? Und dann sagt sie, nein. Ich möchte noch nicht sterben. Die meisten Leute denken, wenn wir zu Gott kommen, dass wir sterben müssen oder dass wir in den Himmel kommen sollen, dass wir sterben müssen. Nein, Gott will unser Leben das Richtige gebrauchen, dass wir ja mit ihm zusammen einen Strang ziehen, in eine Richtung ziehen, im Bund mit Gott sind. Was anderes, versuche es gar nicht zu sein, versuch einmal dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, dass du Frucht bringst, dass du in die Ehre kommst und dass du bereit bist zu sterben. Nur der Gekreuzigte wird auferstehen. Alle anderen stehen nicht auf. Und denk darüber nach, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss sterben, damit ich auferstehe. Und wir wollen alle auferstehen. Wir wollen alle dabei sein bei der Entrückung. Aber keiner will sterben. Und Frucht bringen ist Sterben. Das ist der erste Voraussetzung. Da muss ein Korn, ein egal was, eine Kastanie in die Erde gelegt werden. Da kommt was raus. In Korsika. Das gibt es ganze Hügel mit Esskastanienbäumen. Und weißt du, wie das angefangen hat? Da war ein Hirte, der als Hobby gehabt hat, Kastanien gesammelt und diese Kastanien in die Erde gesteckt, immer wieder in die Erde gesteckt und alles vergessen. Und eines Tages sind da Bäume gewachsen und heute ist halb Korsika, und der Korsika ist bekannt für Esskastanien. weil der ein Hirte einmal so aus Langeweile Kastanien in die Erde gesteckt hat. Weißt du, wir sollen Gott dienen auch aus Langeweile vielleicht. Ja, ich musiziere, ich singe oder was weiß ich. Ich bin in Weinsberg bei Heilbronn da, besuche eine Schwester, die wohnt im Dunkeln, die Wohnung hat gestunken. In aller Liebe, verstehst du, was wir alles so machen und erlebt als Pastor, man muss mit allem sich abfinden, wenn man Gott dient. Da komme ich rein und sage, Schwester, kann man nicht das Fenster mal lüften und ein bisschen Licht reinlassen? Es ist alles so dunkel und da sehe ich, da steht ein Harmonium in der Ecke. Habe dann gefragt, Schwester, hast du früher mal Musik gemacht, gespielt? Ja, ich habe in der Gemeinde früher, in unserer alten Gemeinde, Musik gemacht auf dem Harmonium, aber jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesungen. Schon lange nicht mehr gesungen. Und dann sehe ich ihren Pfingstjubel, also ihr Liederbuch da. Da habe ich gesagt, komm, wir werden ein Lied singen. Ein Lied, das du gerne spielst und gut spielen kannst. Dann haben wir gesungen. Und die Fenster waren offen. Und weißt du, was da passiert ist? Am nächsten oder ein paar Tage später besuche ich sie wieder aus irgendeinem anderen Grund. Dann sagt, weißt du, was passiert ist? Die Nachbarn kamen. Sagen Sie mal, was war bei Ihnen los? Da wurde bei Ihnen gesungen in der Wohnung. Ja, die Leute haben die Frau angesprochen und die Frau ist aufgegangen und fing an zu strahlen, dass sie dann später gerne ab und zu mal Musik für sich gemacht hat, auf dem Harmonium, so Tretharmonium, ihr wisst ja, so wie die Harmonium früher waren. Ja, aber wir haben das vernachlässigt, was wir in der Jugend gerne und brennend getan haben, das haben wir vernachlässigt. Wo ist deine ganze Freude? Seit wann hast du einen Mundharmoniker genommen und mit Mundharmoniker mal gespielt? Oder Triangel oder Flöte oder was weiß ich was für ein Instrument? Fang an, Gott zu loben mit diesen kleinen Dingen. Und du wirst erstaunt sein. Herr, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend, das, was ich in der Jugend falsch gemacht habe oder aufgegeben habe in meinen jungen Jahren. Fang an, wieder zu musizieren. Fang an, mal wieder zu schreiben. Fang an, irgendwas zu machen. Früher hast du mal Gedichte geschrieben, im Poesiealbum oder wo auch immer. Und was ist jetzt? Ja, ich habe keine Lust mehr. Und das ist nämlich, was du in deinem Leben brauchst. Lust, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber du hast gar keine Lust, keinen Spaß. Du versauerst am Schluss und wunderst dich bei mir, verkalkt alles, ich verblöde. Fang an, was zu tun und leb nicht dahin und plätscher dahin. Ja, egal was es war. Versuch halt mal was Gutes zu tun. Sehe und du wirst ernten. Von nichts kommt nichts. Das ist ein uraltes Gesetz, genauso wie das Gesetz von Sommer und Winter, Tag und Nacht. Sei mit Gott im Bund. Du musst kein großer Prophet sein. Du bist nur stark, wenn du dich an einem Starken anlehnst. Das ist alles weiter, was ich noch ein paar Sachen empfehlen möchte. Weißt du, lehn dich an einem Starken, sing mit, so wie diese Schwester, diese alte Schwester, mit der zusammen gesungen. Ich habe Stimmbruch, sie hat Stimmbruch und wir haben alle beide mit Stimmbruch gesungen. Aber das hat draußen geklungen. Weißt du, der Heilige Geist, Gott kann so gut als in Echo versetzen, verstehst du, vertonen und kann das gut rüberkommen lassen. Da geht doch der kleine Gideon mit seinen 300 Männchens da auf diese Armee der Midianiter zu und Gott macht so ein Gedröhne, dreht die Lautsprecher auf 120 Phon und dann denken die Midianiter, das kommen die ägyptische Armee und dann rennen sie alle. Du siehst, Gott kann unser Verstärker sein, aber wir müssen Gott anfangen, in Schwachheit zu dienen, in Niedrigkeit zu dienen, in Bescheidenheit zu dienen. Ja, das hört doch kein Mensch. Ja, wir singen für den Himmel. Die Nachtigall, die Morgensänger, wenn du die übt, verstehst du, die übt nur für sich. Und da wacht die ganze Natur auf. Als ich die große Kirche noch hatte, da um die Kirche waren viele Büsche noch rum, und da war ein Nachtigall, da ruft mich eine Frau aus der Nachbarschaft an, Herr Matthäus, lassen Sie die ganzen Sträucher stehen, wir haben so endlich mal eine Nachtigall an der Kirche und das macht uns so eine große Freude. Eine Nachtigall macht den Nachbarn so große Freude. Die wollen nicht die Glocken hören, die wollen die Stimme der Nachtigall hören, morgens in der Dämmerung. Und die Nachtigalle üben nur in der Dämmerung, weil sie denken, sie können ihn gar nicht so gut singen. Verstehst du? Sie üben nachts in der Dämmerung, wo alle anderen schweigen. Und weißt, mach etwas für Gott. Lehn dich an den Starken. Halte dich nicht an deine Gebrechen, an deinen Scheitern, an deine Schwierigkeiten. Wenn du Gott vertraust, du wirst nicht scheitern. Du wirst nie und nimmer scheitern. Denn Gott lässt es nicht zu, dass der Gerechte fällt. Gott wird nicht zulassen, dass du fällst, wenn du dich an ihn hältst. Selbst wenn du Misserfolge hast, und gar nicht mehr weiterkommst und Schiffbruch erleidest, Gott macht es gut. Denk an Paulus, Gott bringt die Seinen durch. Diene dem Herrn mit Freude, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist, wie wir arbeiten sollen. Arbeite mit einem Gesegneten zusammen und du wirst gesegnet werden. Im Psalm 37 heißt es, halte dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet sein. Solange dieser Lot, dieser Neffe von Abraham, sich an Abraham hielt, war er gesegnet. Als er dann nach Sodom ging, seine eigene Wege ging, hat der Segen aufgehört. Deshalb halte ich an einem Gesegneten. Wenn du einen Menschen kennst, wo er gesegnet ist, wo Gott mit ihm ist, halte dich an diesen Menschen. Lass die anderen laufen. Du musst von jemandem befruchtet werden, der selbst was kann, was ist, der selbst was ausstrahlt, der selbst was innen drin hat in seinem inneren Leben. Arbeite mit einem Erfolgreichen zusammen und du wirst erfolgreich werden. Arbeite mit einem Gläubigen zusammen und du wirst selbstgläubig werden. Das steckt dich an. Weißt du, wenn du jemanden findest, der glaubt, ja, ich glaube auch. Ich gehe auch mit Jesus, ich vertraue auch Jesus. Arbeite mit einem gesunden Menschen zusammen, dann wirst du auch gesund. Als ich in Südfrankreich mal evangelisierte, da kam nach dem Gottesdienst eine Frau auf mich zu und erzählt mir eine Geschichte und sagt, wissen Sie, bei uns früher im Dorf da, bei Marseille, da war es so, die Sitte, wenn jemand schwer krank war, wenn jemand also fast unheilbar war, da hat man im Dorf gesucht, wo ist eine gesunde Person, da wurde diese gesunde Person zu der kranken Person ins Bett gesteckt, die mussten zusammen in einem Bett liegen und diese gesunde Person hat die kranke Person gesund gemacht, denn die gesunde Person lebt ganz anders als diese kranke Person. So, lass dich anstecken. Das ist, ja, wie wir als Christen leben sollten. Arbeite mit einem Gesunden zusammen, du wirst gesund sein. Arbeite mit einem Reichen zusammen, mit einem Wohlhabenden zusammen, dann wirst du auch reich werden. Und das ist eine alte Binsenwahrheit, was ich dir verkündige. Ja, da musst du nicht mal Betriebswirtschaft studieren. Wie werde ich erfolgreich? Arbeite mit einem Weisen zusammen und du wirst selbst weise werden. Und früher war es so, dass früher die Handwerksburschen einen Meister gesucht haben, der was kann. Das wurde damals gar nicht groß aufgeschrieben, aber der ging zu einem Weisen, der wollte was lernen. Und auch die Jünger Jesu, die gingen zu Jesus, weil sie wussten, Jesus kann was. Bleibe bei Jesus, lerne von Jesus, du wirst auch was erreichen. Arbeite nicht mit einem Narren zusammen, denn wenn du mit ihm zusammenarbeitest, wirst du selbst ein Dummkopf. So einfach geht das, das steckt an, das Gute wie das Schlechte. Wir ernten, was wir sehen, mit wem wir umgehen, mit wem wir uns abgeben, das ernten wir. Und wir brauchen einander, dass wir uns gegenseitig befruchten, damit die Ernte groß gut wird. Und ich gebe mich mit Gott ab. Studiere seine Art und Weise, seine Gangart, seine Handlungsweise. Das interessiert mich. Wie funktioniert Gott? Wie arbeitet er? Und ich weiß nicht oft, wie es bei mir aussehen sollte, wie es bei mir geht. Aber ich weiß, wie bei Gott geht, wie bei Gott alles aussieht. Und darauf stelle ich mich dann ein. Und jetzt muss ich gar nicht groß nachfragen, wie arbeitet Gott? Gott arbeitet ganz natürlich und ich darf von ihm lernen. Diese Tage hat Gott mir einen Gedanken gegeben. Wer die Bibel nicht kennt, kennt Gott nicht. Studiere die Bibel, wie Gott arbeitet. Gehe in meine Internetseite und versuche mal diese Internet-Bibelschule. Da habe ich war das halbe Neue Testament durchgearbeitet und dergleichen. Da kannst du etwas lernen aus dem Wort Gottes. Wie arbeitet man ganz besonders die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und an Titus? Da lernst du unheimlich viel, wie sieht ein Christenleben aus. Für mich ist Gott kein Unbekannter. Und deshalb, ich kenne meinen Gott aus dem FF, da muss ich nicht lange fragen, Herr, was willst du tun? Ich weiß, was er tun würde. Und ich weiß, was los ist, was der Herr will, was er hervorhat. Ich kenne seine Gesetze, seine Regeln. Ich weiß, was er gesagt hat, was er verheißen hat und was er vorhat. Und ich stelle mich darauf ein. Ja, ich bin über Gott weder erstaunt noch entsetzt. Gar nichts. Das ist ganz normal. Und es ist sehr praktisch. Ich habe mich an Gott gewöhnt, an seine Gangart. Und deshalb halte mit Gott Gleichschritt. Egal, was in deinem Leben passiert, passt dich ihm an und nicht den Menschen, nicht der Gesellschaft, nicht irgendwelche Gemeindegeschwister. Passt dich Gott an. Und jeder hat eine ganz andere Gangart. Alles, was er dir gab, ist lebenswert und macht Sinn in deinem Leben. Stell dich darauf ein, sei bereit, den Willen Gottes zu tun. Gott macht keine sinnlosen Sachen. Alles hat seinen Zweck. Und denk dran, um zu ernten, das ist so wichtig, dass man erntet, dass man sich darauf einstellt, wie macht man das? und dass man mit Gott nicht hadert, wenn man irgendwas Komisches erlebt, einem was Komisches passiert. Wir sind wie ein Tropfen Wasser, das vom Himmel fällt, und wir kommen in einem Kreislauf und so weiter, und dann gehen wir wieder im Ozean auf, und das ist dieser ewige Kreislauf unseres Lebens. Ich werde nie vergessen, wir haben hier in der Gemeinde eine Familie gehabt, ein Kind mit Down-Syndrom. Und ich weiß noch, als ich hier kurz in Berlin war, war die Frau schwanger. Dann hat man ihr geraten, das Kind abzutreiben. Und so, weil es schon irgendwie vorauszusehen war, dass es Down-Syndrom kommt. Und sie haben sich durchgerungen, die Eheleute, dass sie das Kind behalten, dass sie das Kind annehmen. Und zuerst am Anfang war es so schwierig mit dem Kind. Und das Kind war so schwierig. Und sie haben mit Gott gehadert. Warum, Gott, hast du das zugelassen, gerade uns als Pfingstgläubige, als Menschen, die an das volle Evangelium glauben, an Zeichen und Wunder glauben, dass unser Kind Down-Syndrom hat? Und später, dieses Kind mit dem Down-Syndrom hat den Eltern so viel Freude gemacht, sie auf dem Weg Gottes gehalten, dass die Frau mir vor Jahren, nein, vor Jahren gar nicht, vielleicht vor ein paar Monaten geschrieben hat, aus dieser Zeit in Texas. Wir sind damals beinahe ausgeflippt. Wir sind, ja, mein Mann wäre nie auf dem Weg geblieben, weil er glaubte immer am Wohlstandsevangelium. Wenn du glaubst, passieren Zeichen und Wunder, der Herr ist mit dir. Uns passiert sowas nicht. Denn er hat immer noch geglaubt, da passiert ein Schöpfungswunder, dass dieses Down-Syndrom geheilt wird. Das ist nicht geheilt worden, bis heute nicht. Und so weiter. Da hat er mit Gott gehadert und die Frau hat mir geschrieben. Und das hat uns auf dem Weg Gottes gehalten. Demütig gehalten, dass wir nicht ausflippen, dass wir da diesen super amerikanischen Superstars nicht anheimfallen. Der Einzelne ist Geist. Wir brauchen einander. Wir brauchen auch das Schwache. Es wird gesät in Schwache. Und manchmal lässt Gott gerade so ein Kind kommen. Bei Eheleute mit einem Down-Syndrom. Und dann hadert man mit Gott und kämpft mit Gott und man bleibt unten auf dem Teppich. Denn sonst heben wir ab und sonst wachsen uns die Flügel und sonst, was weiß ich, kommen wir zu Fall. Und der liebe Bruder wäre vielleicht zu Fall gekommen, wenn das Kind ganz anders, oder die Geschichte des Kindes ganz anders verlaufen wäre. Ich will da gar nicht richten, das ist nicht mein Geschäft, aber ich will nur sagen, so arbeitet Gott. So, dass wir fruchtbar in unserem Leben sind. Der Einzelne ist nicht viel, aber Gott hat die vielfach geschaffen, dass wir einander uns ergänzen, ermutigen. Und ich durfte oft mit diesen Leuten beten. Oft haben wir miteinander geweint. Und oft haben wir miteinander gerungen. Lieber Gott, stärke meine Geschwister. Mach deine Tür auf, mach deine Tür auf. Und weißt du, am Schluss war es so wunderbar. Die haben Auto frei gehabt. Die haben alles mögliche frei gehabt. Verstehst du? Mussten weniger Steuer zahlen. Gott hat sie so finanziell gesegnet, dass er nachher auch eine gute Anstellung bekommen hat hier in der amerikanischen Botschaft. So, Gott war gut. Und Gott hat ihnen geholfen und Gott hält uns klein, damit er groß in unserem Leben wird. Halleluja. Wenn du das verstehst, dann hast du viel verstanden heute Abend. So, Jesus hat die Juden angenommen, so wie sie waren. Nimm die Dinge, wie sie sind, auch wenn sie komisch sind, auch wenn sie ja, im Widerspruch zu dir sind. Das waren damals alles Heuchler, Pharisäer und Scheinheilige. Er ist von ihnen nicht weggelaufen. Er ging extra nach Judäa, der Herr Jesus. Er hat sich von ihnen nicht distanziert. Er sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Warum? Weil er nur dort fruchtbar sein konnte. Nur dort konnte er dienen. Lauf nicht vor deinen Problemen weg. Jesus wurde einer von uns, einer von ihnen damals und hat sehr viel verändert. Weißt du, wenn du einen Menschen verändern willst, darf ich dir eine Wahrheit sagen? Dann werde ein Insider, setz dich mit ihm zusammen. Wenn du einen Verein, eine Gruppe verändern möchtest, werde ein Insider. Geh in diesen inneren Kreis, wird einer von ihnen. Und Jesus ist einer von ihnen geworden, einer von uns Menschen geworden, damit er uns Menschen verändert. Also wenn du fruchtbar sein möchtest, wenn du die Ernte einbringen möchtest, dann genier dich nicht, in irgendwo hinzugehen. Also das ist alles verrückt. Die sind ganz komisch. Du kannst die komischen Leute verändern, aber wenn du einer von ihnen wirst, du musst einer von ihnen werden. Und plötzlich, ja, du benimmst dich anders und die merken, Mensch, der ist auch ganz normal. Und so weiter. Und dann werden sie von dir was abnehmen. Aber solange du nur von oben herab ihnen was vorerzählst und vorbetest und vorsingst, die werden sagen, komm, spinn nicht so viel. Hör doch auf mit deiner Spinnerei. Aber werde einer von ihnen. Wir wollen die Ernte einbringen und wissen gar nicht, wie wir die Ernte einbringen sollen. Der Paulus sagt hier, ich bin den Deutschen ein Deutscher geworden. Natürlich, die gab es noch gar nicht. Ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche geworden, den Römer ein Römer geworden. Ja, den Ägyptern ein Ägypter geworden, den Türken ein Türke geworden. Wenn du die Welt erreichen möchtest, du musst einer von ihnen werden. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Das ist mein Gebet hier heute Abend. Gott ist an uns interessiert, aber wir müssen einer von ihnen werden. Ich werde die nächsten Tage darüber sprechen. Gott liebt die Welt, aber das steht wieder in der Bibel, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir sollen uns diesem System nicht gleichstellen und von diesem System uns steuern lassen. Wir sollen Außenseiter sein und doch Insider. Außenseiter und doch Insider. Und so erreichen wir die Welt. Ja, Gott ist an uns interessiert, und eine Botschaft, die ich immer wieder predige: Wie können wir die Welt erreichen? Sehe Liebe, sehe Vergebung, sehe, ja, den Menschen die Güte Gottes, zeigt ihnen, dass Gott ein guter Gott ist. Trag nicht die Sünde nach. Ich plaudere ein bisschen aus der Seele sogar jetzt ein wenig. In meinen all den Jahren habe ich so viele Leute gehabt, vor allem Frauen, die einem Mann nicht vergeben haben, weil er einen Seitensprung gemacht hat und weil er vielleicht mit einer Frau durchgebrannt ist oder Affäre gegeben hat oder irgendwelche Fehler gemacht hat. Dann sofort scheiden lassen, sofort scheiden lassen. Weißt du, geschieden bist du ganz schnell, aber bis du zusammenkommst, dann dauert es Ewigkeit. Und ich habe den Leuten immer wieder geraten: Seid nicht so hart, herzlich liebe Schwestern und auch liebe Brüder natürlich auch. Gott ist nicht so stur, Gott ist nicht so grausam. Ich denke, Jesus hat jetzt diese Ehebrecherin vergeben. Er war barmherzig und gnädig und gütig, das ist der liebe Gott. Aber so viele Leute können nicht vergeben. Und dann wundern sich, dass sie am Ende so ein Wrack sind, in Armut landen oder was weiß ich, ihr ganzes Leben zerstören. Gott ist ein barmherziger Gott, ein sehr mitfühlender Gott. Guck mal, der Vater des verlorenen Sohnes. Was hat er gemacht? Mein Junge hat alles verplempert, und der Vater umarmt ihn, küsst ihn, gibt ihm einen Ring, fängt ganz von vorne an. Und ich habe oft den Leuten geraten, dass sie sich wieder versöhnen, dass sie einander vergeben, dass sie einen Schwamm drüber wischen, auch wenn es vielleicht menschlich nicht so leicht und einfach ist. Es ist nicht einfach, aber mit der Gnade und der Hilfe Gottes ist. Wie viele Ehen durfte ich schon zusammenkitten durch die Gnade Gottes? Und man kann wieder von vorne anfangen. Und man kann wieder von vorne einander lieben. Denn zuerst dann sagt man: Ja, ich habe von Gott erbeten, das ist mein Partner. Das habe ich aus der Hand Gottes genommen. Und dann war es wahrscheinlich der Teufel, wo den Partner geschickt hat. Entweder Gott oder der Teufel. Weißt du, wir sollten Gott die Ehre geben. Und wir sollten niemand aufgeben. Wir sollten immer wieder von vorne mal anfangen. Gott fängt bei uns von vorne. Wenn Plan A versagt, gibt es Plan B. Seht und erntet. Wenn du natürlich Streit siehst, Zank siehst, wir so Streit und Zank ernten. Dein Lebensglück hätte vielleicht geklappt, wenn du großzügiger gewesen wärst, wenn du toleranter gewesen wärst, großzügiger und so weiter, und hättest vielleicht viel früher vergeben. Komm, wir umarmen uns, wir haben uns lieb, so wie dieser eine Fall, was ich da aus Möckmühl gehabt habe, nicht aus Möckmühl, irgendwo aus Bayern war das, wo ich diesen Fall hatte, an meinem Autoscheibe: Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Verstehst? Und der Teufel möchte, dass wir uns gegenseitig auffressen, uns gegenseitig zerstören durch eine Ehescheidung. Er sagt, eine ganze Familie, eine ganze Sippe, da sind oft noch Kinder dabei, das wird dann alles zerstört, das wird alles ruiniert. Viele Ehepaare, die lange verheiratet sind, frag doch mal diese Leute, die lange verheiratet sind. Wie lange seid ihr verheiratet? 50? 55. 55. Aber in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Oder muss man, die älteren Ehepaare, die sagen mir immer wieder: Wir haben uns immer wieder zusammengerauft. Wir haben uns öfters zusammengerauft. Wir müssen lernen, als Kinder Gottes uns zusammenraufen, aufpassen, dass wir uns nicht auffressen gegenseitig. Aber wir müssen uns zusammenraufen und zusammenboxen und ja, auch mal die Meinung sagen. Auch viele ältere Ehepaare erzählen mir, die schon, ja, mehr als 55 Jahre verheiratet sind. Ich denke an bestimmte Ehepaare hier, die mir gesagt haben: Wir haben miteinander gekämpft, wir haben gelernt und so weiter. Wir wollen schon ein paar Mal uns trennen, wir sind ein paar Mal ausgezogen und dann sind wir wieder zueinander gezogen. Ja, wir haben uns öfters einander aufgegeben, und der Teufel möchte, dass du den anderen Menschen aufgibst. Und er lacht dabei. Und du vermasselst dein Leben und das Leben eines anderen Menschen. Die meisten Menschen wissen nicht, dass wir durch Krisen gehen müssen, dass wir einander annehmen sollen und so weiter. Und durch Krisen einander viel näher kommen und uns ganz anders entdecken wieder. Mensch, da hat noch Qualitäten, der Kerl. Oder das Mädchen oder die Frau. Schwierigkeiten schweißen uns einander zusammen. Die meisten unserer Zeitgenossen sind Weichlinge und Fehlgeleitete. Sie geben alles Zustand auf, schmeißen alles gleich hin, hauen gleich ab und so weiter. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Wir sollen sehen das Positive. Und einfach, wenn du in der ersten Ehe versagst, wirst du auch in der zweiten Ehe versagen. Oder in der dritten und der vierten und fünften. Da kommst du gar nicht mehr raus. Es ist deshalb so wichtig, dass wir die Dinge ändern, was wir ändern sollten. Ich halte nichts von den Lügen Satans und so weiter, der unserem Leben nur schaden will. Halte an die Anweisung der Bibel. Und was sagt die Bibel zu all diesen Themen? Halte zusammen, kämpf zusammen, bete zusammen. Die Familie, die zusammen betet, die bleibt auch zusammen. Und deshalb, in vielen Familien wird nicht mehr gebetet. Du solltest ein glückliches Leben führen. Und dann schau nicht auf die Fehler der anderen. Da gibt es so viele Fehler. Du machst Fehler, der andere macht Fehler. Und wir sollen einander vergeben, diese Fehler, einander gar nicht nachtragen. Viele Christen sind so kleinkariert. Sie sind bessere Pharisäer. Ihnen kann nicht einmal Gott helfen. Deshalb werde großzügig im Vergeben. Sehe guten Samen. Rede positiv über deine Familie. Viele Ehen gehen zusammen, weil der Partner und die Partnerin schlecht über den anderen Menschen redet. Rede positiv über deinen Partner, deine Partnerin. Lobe sie. Wann hast du dein Kind gelobt? Wann hast du deine Frau gelobt? Wann hast du deinen Mann gelobt? Fang an, Menschen zu loben. Nicht nur zu kritisieren. Kritisieren kann jeder. Und der Teufel ist der oberste Kritisierer. Viele Christen, ja, sie wissen gar nicht die Macht der Worte, dass ein Wort, was Mächtiges ist, so das, was du aussprichst, sag Gutes über deine Familie, über deine Schwiegerleute, über deine Firma, über deine Gemeinde, über deinen Pastor oder was auch immer ist. Sei großzügig und du wirst Großzügigkeit ernten. Das, was du siehst, wenn wir krank sind und nicht glauben, dass wir geheilt werden können, wir werden nicht geheilt, denn wir sind mit Gott nicht einverstanden. Aber wenn ich glaube, ich werde geheilt, Gott wird mich durchtragen und er wird mir Kraft geben, auch in schweren Stunden. In guten und in schlechten. Weißt du, da stehen sie vom Altar, ja, ja, ja. Und dann schreien sie mir nur, ja, ja, ja. Da stehst du in guten und schlechten Tagen. Aber dann, wenn die schlechten Tage kommen, dann gehen sie stiften, hauen sie ab. Wo ist dann ihr Ja? Die sind nicht konsequent, sie stehen nicht zu ihrem Wort. Und deshalb, wenn du als Kind Gottes bist, sei konsequent, sei, ja, steh zu diesem Ja in guten wie in schlechten Tagen. In Gesundheit oder in Krankheit. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Man ist nicht immer das, was man tut, sondern was man ist. Man kann sein Vermögen in falsche Projekte investieren und denken, also nein, hier mache ich nicht mehr mit, hier, das bringt mir nichts. Egal, ob das was dir bringt oder nicht, geh weiter. Arbeite weiter, diene Gott weiter, setz dich weiter ein und mach das, was du tun solltest, was du am Anfang angefangen hast. Herr, gedenke der Sünde meiner Jugend nicht. Da sind sie mal zuerst Feuer und Flamme. Ich denke an so viele junge Leute, verstehst du, die sind Feuer und Flamme, sofort heiraten gleich, der Nächstbesten, der um die Ecke kommt, aus der Snackbar oder Disco. Ja, wir sollten zuerst mal prüfen, passen wir auch zusammen, aber die meisten prüfen das gar nicht. Die gehen gleich ins Bett. Und da ist eine Katastrophe, weil sie nicht das tun, was die Bibel sagt. Halt dich an die Bibel und du wirst hier richtig fahren und das Ziel erreichen. So, ich will nur sagen, das, was man sieht, das erntet man. Und ich erlebe es immer wieder. Kannst du hinschauen, wo du willst, kannst du selber nachgucken. Das will ich dir gar nicht erzählen. Und ich muss ja auch nicht sagen, google mal. Im Google steht es nicht alles drin, was ich dir erzähle oder sage. Weißt du, schau doch in deiner Umgebung, wo sind die glücklichen Menschen? Die sich geprüft haben, die aufeinander Rücksicht genommen haben, die einander vergeben haben. Die Vergebung ist A und O, meine Lieben. Auch wenn wir Fehler gemacht haben, vergib. Und hör nicht auf mit dem Vergeben. Und du wirst sehen, der Segen wird da. Sehe Vergebung. Wir haben in der Bibel einen Mann, der einen Pfund bekommen hat und der hat mit dem Pfund nicht gewuchert. Und du hast auch von Gott einen Pfund bekommen. Wuchere mit diesem bisschen, was du hast. Mit deinem kleinen Glück. Ja, sei nicht so bigottisch. Ja, das ist mir zu wenig. Ja, liebe das kleine Glück, was du da hast in deinem Leben. Wir sind da, um aus Leuten das Beste zu machen und sie zu ermutigen. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Weißt du, wir sollen für den Himmel leben und nicht für die Erde. Für den Himmel. Du kannst arm sein und doch reich in deinem Leben. Du kannst einfach sein und doch viel in deinem Leben bewirken. Deshalb leg dein Leben in der Hand Gottes. Lass dich fallen. Sterben. Stirb. Und das ist auch in dieser Ehe, was ich jetzt hier sage, in der Partnerschaft. Wie oft habe ich gesagt, Geschwister oder lieber Mann, liebe Frau, ihr müsst beide sterben. Ihr müsst beide vom hohen Ross runter. Ihr habt beide Fehler gemacht. Und ihr müsst beide zusammen jetzt einfach zusammen die Hand geben und zusammen durchs Leben gehen. Zusammen. Gott hat es uns verbunden. Und in der Bibel heißt es, was der lebendige Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht scheiden, nicht trennen. Aber wie oft? Es gibt Situationen, wo man getrennt werden muss. Ich bin in Israel und da sind wir in einem Kibbutz, da ist eine große Hochzeit. Der Rabbiner hat seine Tochter verheiratet. Es sind einige hundert Gäste und hat uns eingeladen als Gruppe, als Reisegruppe. Wir sollten auch an dieser Hochzeit teilnehmen. Wir haben kein Geschenk und nichts. Ach, geben Sie ein paar Schekel und es wird schon reichen. Also hier bei dieser Hochzeit. Und da unterhalte ich mich mit diesem Rabbiner. Da sagte er zu mir, man wusste, dass ich Pastor bin. Und er sagte, weißt du, ihr Christen, ihr seid so schlecht dran. Wir als Rabbiner, wir trauen die Leute und wir scheiden auch die Leute. Wir scheiden auch die Leute. Und wir sollten auch die Leute nicht nur trauen, sondern auch die Leute scheiden. Und ich habe in meiner Gemeinde schon ein paar Mal gemacht sowas, dass ich auch Geschwister gemerkt habe, dass es nicht mehr geht, dass es nicht mehr gehen kann. Aus welchen Gründen? Da gibt es Betrug, da war so dies und jenes und so weiter. Und da war der Wille nicht mehr da. Dann habe ich auch geschieden. Da habe ich gesagt, so im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ich trenne euch. Denn was nützt es, verstehst du, wir werden vom Richter getrennt, vom Gericht, aber wir sind nicht im Herzen getrennt, wir haben ihn nicht losgelassen. Und er sagt, jetzt weißt du, Schwester, du kannst dem jetzt nicht vorwerfen, ihr seid jetzt getrennt. Und dann, die Ehe besteht nur, ist eine Willenssache übrigens. Eine Willenssache. Der Pastor oder der Standesbeamte fragt, willst du den Mann, willst du die Frau und so weiter. Wenn du nicht willst, dann hör die Ehe auf, selbst wenn du noch ins Bett geht. Und Kinder zeugt, da hat die Ehe aufgehört. Und so, als Pastor, ich trenne. Und dann sage ich, jetzt vergebt einander, was da war, tragt nichts mehr nach. Und dann gehen die Leute in Frieden. Wir haben auch hier eine Schwester in unserer Gemeinde, die auch in unseren Gottesdiensten noch kommt, wo ich da getrennt habe. Und einfach, ja, auseinandergetrennt. Und in der Bibel steht es, wegen des Herzenshärtigkeit, wo das Herz hart geworden ist, wo man nicht mehr vergeben kann, weil man nicht mehr will. Da kann der liebe Gott auch nichts machen. Deshalb, was wir sehen, das ernten wir. Da muss man vorher die Augen aufmachen, bevor man sich in das Abenteuer hineinlässt. In aller Liebe. So, ich will euch nur helfen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Und lieber gehe ich allein in den Himmel, als verheiratet und in die Hölle. Verstehst du, es ist so wichtig, dass wir das alles begreifen. Die meisten Leute, die haben es nicht kapiert, worum es wirklich geht. Jesus sagt, wenn dich deine Hand ärgert, dann hack sie ab. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es weg. Also, wir müssen konsequent sein. Viele Leute sind nicht konsequent. Und auch da möchte ich vielleicht etwas sagen, als Pastor, als Seelsorger. Weißt du, es ist nicht, dass du jetzt durchhältst bis ans selige Ende, sagt, ich muss jetzt durchhalten, weil der liebe Gott es so will. Nein, ihr müsst Frieden machen. Und wenn ihr nicht Frieden machen könnt, weil ihr dazu nicht in der Lage seid oder der andere nicht in der Lage dazu ist, Frieden zu machen, dann musst du dich entscheiden, deinen Weg zu gehen. Dann musst du dich entscheiden. Auch das ist wieder Saat und Ernte. Du erntest immer, was du siehst. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. So wie dieser Ehepaar damals, was ich in Augsburg miterlebt habe. Fang an, Gott zu dienen mit der Gabe, die du vom Gott, vom Herrn bekommen hast. Noch eine Bibelstelle, das möchte ich noch ein paar Gedanken weitergeben, denn was man sieht, das erntet man. Niemand kann zwei verschiedenen Kontrolleuren oder Herren dienen oder Systemen dienen. Wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Wir könnten nicht Gott und den Menschen dienen. Und wir müssen zuerst mal das Reich Gottes an erster Stelle setzen. Prioritäten im geistlichen Leben. Auch für die Ehe ist es so wichtig. Zuerst kommt Gott, dann komme ich, dann kommt meine Familie, mein Partner und dann kommen meine Kinder, dann kommt mein Geschäft, dann kommt meine Arbeit. Und bei den meisten Leuten sind die Prioritäten falsch gestellt. Und hier musst du anfangen, das Richtige zu machen in dieser Sache, dass du einfach Gott dienst mit ganzem Herzen, mit Leib und Seele. Bring Gott die Erstlingsgaben, so wie dieser Abel, die Erstlingsgabe. Was ist die Erstlingsgabe? Die Erstlingsgabe ist mein Gott zuerst, mein Vater zuerst, mein himmlischer Vater, der Herr Jesus und so weiter. Und der Abel hat Gott das Erste, das Beste gebracht und da wurde es akzeptiert. Schon am Anfang dieser Geschichte, auch wenn du vielleicht leidest und umgebracht wirst vom Kain, deinem Bruder oder deiner Schwester, bring Gott ein Opfer, die Erstlingsgabe. Und was wäre in deinem Leben die Erstlingsgabe? Du zuerst, Herr, deine Sache zuerst. Jesus ist am Opferkasten und schaut zu, wie die Menschen geben, was sie geben, wofür sie geben und wie sie geben. Wie dienst du Gott? Wie siehst du? Wer kärglich sieht, der will auch kärglich ernten. Der Geizige, der will nur horten, der will nur Gott als Reserverat haben. Wenn ich in Not bin, das rufe ich den Herrn an. Nein, wir sollen Gott dienen in guten und in schlechten Tagen. In guten und in schlechten Tagen. Nicht nur in Not und schwierigen Situationen. Fang an, Gott zu dienen. Und sammle nicht nur für dich und lebe nicht nur für dich. Fang an, für das Reich Gottes zu leben. Was immer das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Das ist erst an vierter, fünfter Stelle. Das Reich Gottes ist zuerst mal inwendig in uns. Zuerst Jesus, Heiliger Geist und der Vater. Und dann komme ich, meine Seele, mein Geist, mein inneres Leben. Das kommt und dann erst kommt das andere, alles andere. Und wir dürfen keine Götzen und Götter haben. Viele Ehen gehen auseinander. Das ist meine persönliche Erfahrung. Nur weil ich das heute irgendwie anspreche und ansprechen möchte. Viele Ehen gehen auseinander, weil sie einander vergöttern. Der Mann vergöttert die Frau oder die Frau den Mann. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Da fängt es schon an, dass wir niemanden vergöttern, niemand den ersten Platz vergeben. Wir sollen Gott einfach den ersten Platz geben und einfach sagen, der erste Platz ist reserviert, auch wenn ich das noch gar nicht so richtig erlebe und noch nicht so richtig umsetze. Aber der ist reserviert für den Heiland, für den Herrn Jesus Christus. Sammle Schätze, die im Himmel sind, die nicht vergehen. Und die bleiben, alles vergeht auf dieser Welt. Denk an diesen reichen Mann, die Ernte einbringen. Du willst die Ernte einbringen und da ist dieser reiche Kornbauer, der sagt, ich habe eine gute, tolle Ernte, die Scheune muss vergrößert werden, immer besser und immer größer. Und dann sagt er, und jetzt, liebe Seele, du hast für viele Jahre Ruhe. So viele Menschen leben falsch. Nein, der hat an Gott nicht gedacht. Gott hat ihn gesegnet, das war ein gesegneter Bauer, aber der hat an seine Seele nicht gedacht. So viele Menschen denken nicht an ihre Seele. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und schaden nimmst an deinem inneren Leben? Plane dein Leben richtig. Du sollst dein Leben richtig ausleben, so wie Gott es will. Schätze sammeln, die im Himmel sind. Leb nicht von der Angst. Lass dich von dem Teufel nicht in der Angst jagen. Lass dich von der Angst befreien. Sorge dich nicht. Auch das, was du aussprichst, die Gedanken, diese negativen Gedanken, Sorgen, Ängste, ich könnte krank werden. Das, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen, hat der alte Hiob gesagt. Lebe nicht von Ängsten, sehe nicht die Ängste, sehe das Gute und sag nicht, und nun, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird es sein, was du bereitet hast? Zweifle nicht an Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Lebe das Wort Gottes, tu das Wort Gottes, praktiziere das Wort Gottes. Gib einfach ein Zeugnis irgendwo weiter. Erzähl, was der liebe Gott bei dir getan hat. Ja, gar nicht aufdringlich. Ich lese immer in der Bibel und da heißt es, und sie predigten an allen Orten das Evangelium und der Herr tat hinzu und Zeichen und Wunder geschahen. Lies mal am Ende des Matthäus-Evangeliums oder Markus-Evangeliums. Aber weißt du, was es richtig heißt? Sie plauderten, sie predigten nicht, sie plauderten, sie erzählten. Hast du denn gehört, was passiert ist? Die Marie ist geheilt worden. Ja, verstehst? Oder die hat dies und jenes erlebt. Und sie plaudern von Gott und Gott wirkt weiter. Du musst diese Resultate Gott übergeben. Wir singen ein Lied im Herzen der Bauer, das ist Volkslied und so weiter. Doch Wachstum und Gedeihen, das gibt Gott. Der Bauer muss aussehen, der Bauer muss das Feld bestellen, der Bauer muss ackern, der Bauer muss sich einsetzen und so weiter. Der muss alles tun, aber Gott gibt Wachstum und Gedeihen. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt es. Das ist, was wir machen. Wir plaudern Wir plaudern einfach von der Güte Gottes. Wir sehen in aller Liebe, wir sehen im sichtbaren Bereich etwas Unscheinbares, etwas Bedeutungsloses, etwas Belangloses. Und Gott wacht drüber und er lässt dann was Großes werden, was Gewaltiges. Ich möchte den Mut machen. Bei der Saat und bei der Ernte sehen und ernten, das ist menschlich, dass nur dazwischen ist göttlich. Das Wachsen und Gedeihen. Aber das Sehen und das Ernten, das ist menschlich. Und dazwischen, gerade wie das Göttliche, zwischen Saat und Ernte, da brauchst du so viel Geduld. Geduld mit Gott. In aller Liebe, das möchte ich auch noch, um die Sache abzurunden, du brauchst so viel Geduld mit dem lieben Gott. Ja, da ist so viel Trübsal, so viel Drangsal, da ist so viel Schwierigkeiten, so viel Fehlschläge, so viel Misserfolge, so ein Unwetter oder Dürre oder was vieles dazwischen, da brauchst du so viel Geduld. Gott, schenk mir Geduld. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir mittendrin im Leben sein dürfen und wir sehen und wir ernten, aber dazwischen du gibst Wachstum und Gedeihen und du gibst Gnade und Geduld, ganz besonders in Zeiten der Not, wo meine Geschwister auch sich manchmal befinden, wo sie nicht mehr weiter können, mach sie geduldig, dass sie auf die Ernte warten. Die Ernte wird kommen, der Tag der Ernte wird kommen, du hast diesen Tag festgesetzt und du hast gesagt, es wird nicht aufhören, Tag und Nacht, Sommer und Winter und Hitze und Kälte, das wird nicht aufhören. Herr, und du hast dafür gesorgt, dass, wenn wir gesät haben, wir werden ernten. Und zwar ernten, wie dein Wort so schön sagt, ohne aufhören. O Heiland, das wünsche ich allen meinen Hörern und meinen Geschwistern hier oder wo sie auch immer sein mögen. Sei du mit ihnen. Und ich bete auch jetzt ganz besonders für die Schweizer hier in diesem Gott, in diesem Gottesdienst. Lieber Gott, berühre die Schweizer, die jetzt in den nächsten Tagen Lockdown haben, dass sie nicht mehr in den Gottesdienst gehen können oder dies und jenes nicht mehr machen können. Aber gib ihnen Kühnheit, gib ihnen Mut, dass sie weiter arbeiten und weiter die Sache Gottes treiben und weiter die Sache Gottes fördern. In Jesu Namen, Vater. Amen.